Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Wegelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Mit einem Schlag ist alles anders. Bei Menschen, die einen Schlaganfall erleiden, geht es ums Leben. Im Krankenhaus auf der Schlaganfallstation versuchen Ärzte, möglichst viele Gehirnzellen vor dem Untergang zu bewahren und so die Folgen des Schlaganfalls klein zu halten. Dennoch kann es gerade in der ersten Zeit nach dem Schlaganfall gravierende Beeinträchtigungen geben. Lähmungen, Schluckstörungen, Sprach-, Sprechstörungen. Unser Gehirn schafft es, sich neu zu organisieren. Es muss allerdings auch gezielt und zur richtigen Zeit dazu angeregt werden. Schlaganfall, der mühsame Weg zurück ins Leben. Unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie gerne anrufen. 00800 4464 4464 ist die Nummer des Hörertelefons. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 4464 4464. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie dran, wenn Sie zurückgerufen werden wollen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Bluthochdruck, wie Folgeerkrankungen vermieden werden können. Und Herpes-Zoster-Impfung schützt das ein Stück weit vor Demenz. Wir stellen eine aktuelle Studie vor. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen. Professor Martin Grond ist ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen. Schönen guten Morgen, Herr Professor Grond. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Wickleide.
Schlaganfall ist nach wie vor eine sehr häufige Erkrankung.
Ja, 270.000 Menschen bekommen einen Schlaganfall in Deutschland. Tendenz leider steigend. Man rechnet so in den nächsten 15 Jahren um eine Steigerung von 30%. Das heißt, das ist wirklich ein relevantes Thema.
Woher kommt die Steigerung? Weil wir älter werden?
Ja, das ist im Wesentlichen, weil wir älter werden. Es ist in vorderster Front eine Erkrankung des älteren Menschen. Auch jüngere Menschen können betroffen sein, aber diese Explosion ist durchs Älterwerden.
Wenn es einen Schlaganfall passiert, gibt es da eigentlich Vorwarnzeichen?
Häufig nicht, muss man sagen. Ungefähr ein Fünftel der Patientinnen oder Patienten haben ein Vorwarnzeichen, wie der mit dem Herzinfarkt, der die Angina pectoris ein paar Tage vorher hat, also die Enge in der Brust, kann bei Menschen ein plötzliches Schlaganfallsymptom, also kurz nicht sprechen können, kurz den Arm nicht bewegen können, schweres Bein haben,
oder eine
Tage
Sehstörung.
Vor Sehstörungen haben. Das kann auftreten vorher und da muss man dieses Warnzeichen ernst nehmen, denn es tut nicht weh und es ist kurz, häufig unter einer Minute oder eine Minute lang nur. Das nimmt man da nicht ernst.
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was den Zeitpunkt eines Schlaganfalls betrifft?
Den Zeitpunkt nicht, aber die Wahrnehmung der Schlaganfallsymptome. Das ist immer noch so, dass Frauen mit Schlaganfällen etwas unterversorgt sind, auch in Deutschland, weil sie die Symptome häufig nicht so realisieren wie Männer. Man könnte jetzt ganz billig sagen, Männer sind ein bisschen weichlicher und merken die Symptome und machen da mehr Stress draus als Frauen. Da gibt es noch tatsächlich Unterschiede, Genderunterschiede in der Versorgung von Schlaganfallpatienten und Patientinnen.
Beim Schlaganfall kommt es ja eben darauf an, dass diese Versorgung möglichst früh passiert. Also das heißt, wenn eines dieser Symptome auftaucht, dann sollte man den Notarzt rufen?
Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Dieser Slogan, der hat sich mittlerweile, glaube ich, eingebrannt, Time is Brain, Zeit ist Hirn, ist ganz wichtig. Mit jeder Minute, die Sie warten, gehen viele Hirnzellen kaputt. Das sollte man vermeiden.
Was sind denn die wichtigsten Warnzeichen? Vielleicht nochmal Lähmung, ganz klar?
Lähmung, Sprachstörungen. Das sind, wenn man auf die zwei schon achtet und Lähmung, da stellt man sich vor, dass man so ganz gelähmt ist und nicht gehen kann. Wenn ich nach der Teetasse greifen will und kriege den Arm nicht hoch, das ist eine Lähmung. Oder wenn ich aus dem Bett will und das Bein muss ich mit der Hand anheben, das ist eine Lähmung. Und dann müssen Sie die 112 wählen, da gibt es kein Vertun.
Wie gut ist Deutschland ausgestattet mit Stroke Units, also Spezial Stationen für Schlaganfälle?
Deutschland ist dahingehend das bestausgerüstete Land der Welt. Man sagt immer, wenn man einen Schlaganfall bekommt, bekommt man ihn am besten in Deutschland. Denn dann können Sie relativ sicher sein. Wir sagen ungefähr 2/3 aller Schlaganfallpatientinnen und Patienten werden auf einer zertifizierten deutschen Stroke Unit versorgt. Das ist weltmeisterlich.
Was passiert da?
Ganz wesentlich ist, dass man mit gerinnselauflösenden Medikamenten, denn die häufigste Ursache für Schlaganfälle ist ein Gefäßverschluss im Gehirn durch ein Gerinnsel. Man versucht durch gerinnselauflösende Medikamente oder neuerdings mit Kathetern über die Leiste im Gehirn dieses Gefäß wieder aufzumachen. Und das ist wirklich ein zeitabhängiger Erfolg. Je früher, desto besser.
Früher hat man ja das Zeitfenster sehr, sehr, sehr eng definiert. Heute sagt man, nee, auch eine etwas spätere Gerinnselauflösung kann noch sinnvoll sein.
Wir haben uns völlig, muss man sagen, von diesem Zeitbegriff gelöst. Wir schauen jetzt bei jedem Patienten ins Gehirn und gucken genau, wo steht das Gehirn jetzt, wie viel kann ich noch retten, wie viel habe ich verloren. Das ist die moderne Bildgebung, zum Beispiel mit Kernspintomographie, die dieses Zeitfenster aufgelöst hat. Manchmal gehen wir nur noch 16, 18 Stunden dran. Trotzdem, je schneller man kommt, desto höher die Erfolgsaussichten.
Aber wichtig ist schon die Unterscheidung, war es ein Blutgerinnsel, was das Gefäß verstopft hat, oder war es eine Blutung? Das kann ja auch passieren und macht ähnliche, eigentlich genau die gleichen Symptome.
Absolut. 20% der Schlaganfallpatienten haben eine Blutung ins Gehirn, das heißt, da ist ein Gefäß geplatzt. Da muss man erst ein Bild machen. Deswegen im Rettungswagen können Sie die Unterscheidung nicht treffen.
Aber im Krankenhaus,
auf das Stroke Unit. Da gehört man hin.
Worauf kommt es an bei der Wahl, ob man sagt, wir lösen das Gerinnsel mit Medikamenten auf oder wir machen das mit dem Katheter?
Also in erster Linie versucht man eigentlich immer mit einem Medikament aufzumachen. Und wenn es ein, sagen wir mal, wirklich ein dicker Pfropfen in einem großen Gefäß ist, dann geht man noch mit dem Katheter hinterher und versucht dann
zum Nachputzen.
Genau.
Okay. Und was bedeutet das dann, wenn man das schafft, das Gerinnsel sozusagen zu entfernen oder auf das Gefäß wieder aufzumachen?
Bestenfalls kommt man mit einer schweren Lähmung rein, sodass man die ganze halbe Seite nicht bewegen kann und geht zu Fuß wieder aus dem Krankenhaus raus. Und das sehe ich jetzt jeden zweiten Tag. Früher war das undenkbar.
Nun ist es ja so, wenn man sich die Risikofaktoren für einen Schlaganfall anguckt, dann steht ganz oben Bluthochdruck und als zweites eben Arteriosklerose. Die Arteriosklerose, die Gefäßverkalkung, hat ja eine tückische Seite, nämlich dass sie nicht nur an einem Ort im Gefäßsystem auftaucht und passiert, sondern eben an vielen Stellen. Also wie sicher können Sie sein, dass das, was Sie aufmachen, auch wieder aufbleibt?
Das, für längere Zeit. Ja, das ist natürlich unser großes Problem. Das heißt, man muss immer denken, nach dem Schlaganfall ist vor dem Schlaganfall. Wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, die gefäßschonend sind. Und da wissen wir schon eine ganze Menge zu tun. Wir machen mittlerweile das Cholesterin und wir bringen das Cholesterin auf ultraniedrige Werte. Das schaffen wir, damit die Arteriosklerose sich fortsetzt. Wir geben
sich nicht fortsetzt.
Nicht fortsetzt. Wir geben verschiedene Medikamente, damit die Blutplättchen nicht aneinander heften. Aber das ganze Entscheidende ist Lebensstil. Und über den Lebensstil kann man extrem viel erreichen. Muss man nur motivieren.
Wir haben bislang über die Akutbehandlung gesprochen. Viele Menschen haben ja mit dem Schlaganfall oder direkt nach dem Schlaganfall oft ganz gravierende Beeinträchtigungen. Von Schluckstörungen angefangen, über die von Ihnen erwähnten Lähmungen bis hin eben auch dann zu Sprach- und Sprechstörungen, die sich weiter fortsetzen. Inwieweit kann man da gegensteuern, auch trainieren? Und ab wann macht man das am besten?
Also die Rehabilitation beginnt schon auf der Stroke Unit. Wir haben auf der Stroke Unit ein ganzes Team von Therapeuten, die ab Stunde zwei quasi sich um den Patienten kümmern. Und dann kommen verschiedene Formen von Rehabilitationsbehandlungen, die manchmal Wochen und Monate dauern können. Und ich sage meinen Patientinnen und Patienten immer, Geduld ist jetzt das Gebot der Stunde. Und ich bin oft erstaunt, wenn ich die Patienten nach 3 oder 6 Monaten wiedersehe, was noch alles geht. Also bitte nach einem Schlaganfall.
Was noch geht oder was wieder geht?
Ja, was wieder geht. Was wieder geht. Ja, was wieder geht. Erstaunlich. Also nicht die Geduld verlieren am Anfang, wirklich Mut machen, auch die Angehörigen Mut machen, dabei bleiben, nicht den schnellen Erfolg fordern, sondern mit mühsamen Weg sozusagen wieder auf die richtige Bahn kommen.
Denn das ist ja, Sie sagen Geduld, das Gehirn braucht auch ein bisschen Zeit, um sich erstmal zu erholen, um sich dann neu organisieren zu können.
Ja, wir haben Studien gemacht, wo wir geguckt haben, macht es Sinn, den Patienten schon in den ersten 24 Stunden mit allen Segnungen der Rehabilitation zu beschießen? Oder kann man vielleicht auch 2-3 Tage warten und dann langsam an die Sache rangehen? Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass dieser langsame Weg, das ist für die Angehörigen oft schwer zu verstehen, dass dieser langsame, etwas schonende Weg der bessere ist, weil wir brauchen den langen Atem für die Marathonstrecke.
Aber das macht wahrscheinlich Patienten und Angehörige auch ungeduldig, oder?
Genau, deswegen ist es gut, dass wir heute darüber sprechen können und aufklären können, zu sagen, zuerst die Ruhe, dann der Sturm.
Wir sollten über eine Sache noch sprechen, was ganz häufig eben passiert nach einem Schlaganfall und worauf man oft gar nicht so achtet, sind eben auch Einschränkungen, was das Gedächtnis angeht.
Ja, das Gedächtnis und die ganzen höheren Hirnleistungen. Also wir gucken immer sehr stark auf Lähmungen. Also Patientin kann die Hand nicht bewegen. Aber wenn Sie sich zum Beispiel föhnen wollen, dann brauchen Sie mehr als Feinmotorik. Dann müssen Sie auch ein Konzept haben. Wie gehe ich mit dieser Sache um? Was habe ich für einen Plan? Und diese höheren Hirnleistungen, so nennen wir die, sind häufig nach Schlaganfall auch gestört. Und da müssen wir sehr viel mehr drauf achten.
Was heißt sehr viel mehr darauf achten? Was lässt sich da auch das trainieren? Oder geht es erstmal darum, das überhaupt zur Kenntnis zu nehmen?
Es ist tatsächlich erstmal das zur Kenntnis nehmen. Deswegen ist sozusagen die Domäne des Schlaganfalls auch eine neurologische Domäne, weil wir eben über die Lähmung hinaus gucken in diese höheren Hirnleistungen. Wir haben Neuropsychologinnen und Neuropsychologen, das sind Spezialisten für diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, Gedächtnis, Handlungsplanung, ähnliche Dinge, Antrieb, Depression auch, die das Bild schlechter machen, als es möglicherweise in erster Linie erkannt wird.
Depression ist schon auch ein ganz wichtiges Stichwort. Viele haben ja das Gefühl, dass Patienten, also gerade Angehörige, dass sie auch einfach mutlos werden nach einer Zeit, nach einem Schlaganfall. Und es ist ja kein seltenes Phänomen, dass dann wirklich die Patientinnen und Patienten ausgewachsene Depressionen entwickeln.
Absolut. Auch das muss man erkennen und muss es behandeln, weil das den Fortschritt und auch die sogenannte Plastizität des Gehirns, also das Wiedererlernen des Gehirns, neue Wege zu gehen, stört. Also auch hier das frühzeitige Erkennen, der frühzeitige gezielte Einsatz von antidepressiven Medikamenten und Strategien ist extrem wichtig.
Wenn Menschen gut versorgt sind, sozusagen auch mit Antidepressiva, heißt das, dass das Gehirn dann sich sozusagen in Ruhe auch wieder neu organisieren kann,
ja,
besser organisieren kann?
Ja, wir haben gelernt, dass Depression hemmend ist auf die Wiedererlangung von Fähigkeiten der Kompensation des Gehirns und deswegen muss man es gezielt und konsequent behandeln.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass eben häufig auch das Sprachzentrum durch einen Schlaganfall in Mitleidenschaft gezogen werden kann und das Betroffene dann entweder nicht mehr richtig oder auch sprechen können oder Mühe haben, die richtigen Worte zu finden oder die Grammatik richtig zu bauen, also unter der einen oder anderen Form von einer Aphasie leiden. Was sie aber manchmal können, ist singen und deswegen ist vor einigen Jahren im Aphasie-Regionalzentrum in Bonn ein Chor gegründet worden. Der ist Corona-bedingt, musste eine Pause einlegen. Jetzt im Sommer soll es wieder losgehen. Und meine Kollegin Barbara Weber hat die Initiatorin Susanne Ockreu getroffen und mit einem Schlaganfallpatienten seiner Frau gesprochen, die auch gerne wieder mit dabei sind bei dem neuen Chor.
Nach einem Schlaganfall ist es ja so, dass die Menschen, die zu uns kommen, große sprachliche Schwierigkeiten haben, aber häufig in der Lage sind, ganze Lieder zu singen mit Text. Und so ist dann letztlich auch der Chor entstanden, weil sich gezeigt hat, dass es viele gab, die tatsächlich über das Singen wieder zum Sprechen motiviert wurden. Mein Name ist Susanne Ockreu. Ich bin akademische Sprachtherapeutin und arbeite seit über 30 Jahren mit Menschen mit Aphasie.
Mein Mann ist ja zur Logopädie gegangen und da habe ich die Susanne Ockreu kennengelernt. Und sie hatten so eine Gruppe gebildet, die sich alle 14 Tage traf. Es gab Kaffeekuchen und es wurde gequatscht. Und ich erinnere mich, dass dann auf einmal der Gedanke aufkam, was wir davon halten würden, wenn doch ein Chor gebildet würde.
Ich fand es unheimlich gut und wir haben uns alle 14 Tage getroffen.
Ich heiße Marlies Clausenius, bin 77 Jahre alt, habe 3 Kinder und bin jetzt leidenschaftliche Hausfrau und Rentnerin.
Ich heiße Heinz Clausenius, bin 83 Jahre alt und bin 33 Jahre bei der Bundeswehr gewesen und bin als Hauptmann entlassen worden.
Für die Betroffenen war das Besondere, dass sie tatsächlich mit ihren Angehörigen, das war auch ein Angebot von uns, dass sie mit den Angehörigen teilnehmen konnten und plötzlich sich wieder auf Augenhöhe befanden.
Man musste ja auch anfangen, Leichtes zu singen. Und es kamen Lieder zustande, die man früher als Kind gesungen hatte. Der Mai ist gekommen, im Frühtau zu bergen. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Und es wurde ja von Mal zu Mal auch ein bisschen schwieriger.
Ja, wir lagen in Urlaub in Alaska. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Töchter an Bord.
Und ich glaube, in den Fässern, da fallen die Wasser.
Und täglich ging ein Mann
über Bord. Ja.
Da mussten wir jedes Mal weg.
Also Singen selbst ist ja ein Stimulator. Das bringt ja ganz viele Glücksgefühle mit sich und entspannt gleichzeitig, wirkt antidepressiv. Das ist sicherlich das eine. Zum anderen ist Singen etwas, was uns von der Kindheit an bis ins hohe Alter begleitet und einfach Freude macht.
Die Gruppe ist ja auseinandergegangen durch Corona. Wir wurden angerufen, dass eventuell wieder in Bonn so eine Gruppe gegründet wird. Und wir werden uns das auf jeden Fall anschauen und eventuell sind wir wieder als erstes mit dabei.
Ja, ich auch. Und wir singen dann wieder die alten Lieder.
Also es ist so, dass man dem Singen jetzt keine sprachtherapeutische heilsame Wirkung isoliert nachsagen kann. Es ist immer eine Kombination aus Singen, Rhythmus und Floskelhaftigkeit. Das haben jetzt gerade Wissenschaftler festgestellt aus dem Max-Planck-Institut in Leipzig. Und ich persönlich kann sagen, dass es insbesondere eine große Motivationsspritze ist. Denn viele sind zurückgezogen, isoliert. Manche haben auch Sprachtherapie aufgegeben aus Hoffnungslosigkeit. Und die Motivation, die über das Singen zurückkehrt und Menschen auch wieder ermöglicht, Sprachtherapie wahrzunehmen, profitieren enorm.
Barbara Weber, war das über den Aphasie-Chor in Bonn, den es gegeben hat und jetzt ab Sommer hoffentlich wieder geben wird. Wir reden über den Schlaganfall und den mühsamen Weg zurück ins Leben. Zu Gast im Studio Professor Martin Grond aus Siegen. Herr Grond, Musik ist ja tatsächlich wo man gehört, das funktioniert gut und es macht Spaß. Und ist Spaß und Freude ein wichtiger Faktor auch, um zu helfen? Also auch wenn es nicht so ganz, ganz direkte sprachtherapeutische Ergebnisse gibt sozusagen, oder Trainingserfolge. Aber vielleicht ist das auch zu einfach gedacht.
Ich glaube, es ist zu einfach gedacht. Ich bin erstmal völlig begeistert von dieser Initiative. Ich hatte da noch nie von gehört. Aber unkonventionelle Wege, ich glaube, das ist das, was es jetzt häufiger braucht, dass wir solche Wege gehen. Es ist eben nicht die Musik allein, es ist auch nicht das Sprachtraining, was dabei kommt, sondern es ist, dass die Menschen wieder Teilhabe haben, dass sie wirklich mit Freude dahin gehen, dass überhaupt wieder Freude am Leben entsteht. Und das ist sicher antidepressiv, das weiß man, Musik und Gesang ist antidepressiv. Also da sind ganz viele Sinne, die angesprochen werden. Es ist auch ein Stück Plastizität des Gehirns durch die Vielschichtigkeit der Dinge, die wir tun. Und die Schlaganfallpatienten und Patienten ziehen sich häufig zurück, machen gar nichts mehr. Und das ist für das Gehirn nicht gut. Wir wissen, Demenzvorbeugung findet dadurch statt, dass wir uns in ganz vielen Dingen mit dem Gehirn und motorisch beschäftigen. Und das sind sicher Teile davon.
Das heißt, allein durch Bewegung hat man auch Effekte, also wenn man das jetzt weiterdenkt?
Absolut. Durch körperliche Bewegung ist ein Stück zum Beispiel auch Demenzprophylaxe, das wissen die wenigsten. Man fragt immer, was kann ich tun, damit ich keine Demenz entwickle? Und da ist ein großer Baustein tatsächlich die körperliche Bewegung.
Zwei Faktoren. Das eine ist Freunde treffen.
Genau.
Und das andere ist irgendwo in einem Viertel, was man nicht kennt, spazieren gehen, das reicht schon. Ne?
Genau, Anregung. Und das Viertel muss man immer wechseln.
Genau.
Sonst wird es
das eigene Viertel.
Ja, und so ist bei Schlaganfallpatienten auch. Ich glaube, dass es auch langfristig einfach noch ein Stück weit Plastizität fördert.
Ein Faktor, den viele Betroffene ansprechen mit Angehörigen, die einen Schlaganfall erlitten haben, ist, dass sie sagen, in der Klinik war alles super, Akutreha war auch super, und der Übergang war dann schwierig.
Ja, das ist etwas, was wir versuchen zu verbessern. Es gibt zum Beispiel diese Idee der Schlaganfall-Lotsen, die danach noch den Patientinnen und Patienten und Angehörigen zur Verfügung stehen und so ein bisschen die Angebote koordinieren und unterstützen. Wir haben jetzt leider in Deutschland eine große Studie gemacht, einer konzentrierten Nachsorge oder einer intensivierten Nachsorge verglichen mit einer Standardnachsorge. Die Studie ist gerade zu Ende gegangen. Es war leider ein bisschen unschön, dass die Corona-Zeit in die Studienzeit fiel. Da konnte leider, und das tut mir in der Seele weh, kein Unterschied gezeigt werden zwischen der intensiven Nachsorge und der normalen Nachsorge. Ich hoffe nicht, dass das dazu führt, dass man jetzt die Hände in den Schoß legt und sagt, da tun wir nichts mehr. Das war leider beeinflusst durch Corona.
Durch Corona. Also das heißt, eigentlich müsste man die Studie wiederholen.
Eigentlich müsste man, aber das Geld ist nur einmal da. Aber ich glaube, man darf diesen Gedanken jetzt nicht beerdigen. Das wird sicher bald, weil es jetzt veröffentlicht wird, in die Presse kommen. Und da muss ich schon mal ein bisschen vorbeugend warnen, dass es nicht nur in den falschen Hals kommt.
Intensivierte Reha, heißt das, dass sich jemand tatsächlich wie ein Lotse drum kümmert, wie die einzelnen Angebote miteinander vernetzt werden? Und
ja, das macht der Schlaganfall-Lotse, was in dieser Studie untersucht wurde, und wir waren ein Zentrum in dieser Studie. Das war so, dass in Deutschland Schlaganfallzentren gesucht wurden und es wurde per Los entschieden, ob du das intensive Nachsorgezentrum bist und ein anderes Zentrum machte seine Standardnachsorge. Und dann wurde verglichen, gibt es einen Einfluss auf Wiederholungsschlaganfälle und Risikofaktoren? Da muss man sagen, leider nein. Und
die Unterschiede waren nicht so groß.
Schade. Kommt aber noch was, hoffe ich.
Schlaganfall, der mühsame Weg zurück ins Leben. Unser Schwerpunktthema heute hier in der Sprechstunde. Zu Gast im Studio Professor Martin Grond, ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen. Er hat Ihre Fragen gesichtet und eine ganze Menge auch mitgebracht. Und wir haben einen ersten Hörer. Rolf Witschorek hat uns angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag.
Bitte sehr.
Ja, folgendes. Ich hatte also vor einigen Jahren einen Schlaganfall. Also das heißt, ich hatte 2 Jahre vorher einen Herzinfarkt, war relativ gut eingestellt, was Blutdruck und Cholesterin betrifft und so weiter. Und habe mich also da recht wohl gefühlt und hatte dann aus heiterem Himmel einen leichten Schlaganfall. Das heißt also, ich habe es gar nicht direkt festgestellt, sondern ich hab verschwommen gesprochen, habe nicht das ausdrücken können, was ich wollte und so weiter. Und bin dann hier in Braunschweig ins Krankenhaus gekommen, in die
Stroke Unit.
Dort entsprechend behandelt worden. Und das heißt also mit dem EEG und dann auch in die Röhre. Also das heißt, es wurde festgestellt, dass vom Gehirn, dass da Teile abgestorben sind. Schon.
Wie macht sich das Sie haben uns ja auch eine Nachricht geschickt und da berichten Sie uns ja vor allen Dingen von den Langzeitwirkungen des Schlaganfalls, die Sie gar nicht sofort bemerkt haben.
Nein, das heißt, ich war nur 2 Tage dort im Krankenhaus und dann hatte sich das mit der Sprachfindung und mit der Aussprache und so weiter einigermaßen gegeben und ich wurde da entsprechend jetzt auf neue Medikamente eingestellt, besonders was Blutverdünnung und so weiter betrifft. und wurde dann entlassen mit dem Hinweis, dass ich seinerzeit logopädische und ergotherapeutische Behandlung benötige. Und das war alles die Möglichkeit der in der Reha-Klinik oder in der Reha
sind Sie,
wurde abgelehnt.
Ja, sind Sie dann sind Sie denn danach wieder in Ihren Beruf zurückgekommen?
Nein, ich war schon Rentner zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja.
Aber Sie haben schon gemerkt, dass bestimmte Sachen, die für Sie, sag ich mal, selbstverständlich waren, sind, ja, glaube ich, Programmierer gewesen, ne? Und dass sie plötzlich nicht mehr gingen.
Das im Laufe der Zeit. Das heißt also, ich hatte ja erst die ergotherapeutische Behandlung und da war eigentlich die Therapeutin so mit meinem Wissen oder mit den Sachen, die ich dort machen musste, eigentlich recht zufrieden und so weiter. Und ich habe dann aber festgestellt, bei allen Sachen, die jetzt irgendwie mathematische Sachen waren oder irgendwelche Sachen, ja, die mechanisch irgendwie waren, dass ich da die Verbindung nicht mehr bekommen habe. Mhm. Und hatte dann nochmal gebeten, oder beziehungsweise mein Hausarzt hatte nochmal einen Antrag gestellt, dass ich eventuell in eine Reha-Klinik komme oder dass das noch weiter nachgegangen wird. Mhm. Und das sind Sachen, die ich selber bemerke oder die mich selber sehr stören, die man mir aber nicht ansieht oder anmerkt. Hm.
Ja? Da sprechen Sie ein ganz grundsätzliches Problem an, dass man Menschen mit einem Schlaganfall, wenn sie sich, sage ich mal, gut erholt haben, die Lähmungen sind weg, die Sprache ist wieder flüssig, dass man nicht sieht, was geht eigentlich und was geht nicht so gut, Herr Gronden.
Ja, wie gesagt, das hatten wir schon mal in einer früheren Sendung besprochen. Da war ein Artikel rausgekommen in Stroke, wo nochmal klargemacht wurde, 60% der Patientinnen und Patienten nach Schlaganfall haben eben Einschränkungen in diesem kognitiven Bereich. Dieser Patient hier hat eine sogenannte Akalkulie. Und da habe ich auch gesagt, wir haben da auch was nachzuholen.
Akalkulie. Das mit dem Rechnen geht nicht mehr so richtig. Ja. Ja,
und genau. Da habe ich damals schon gesagt, da müssen wir selbstkritisch sein. Wir gucken da vielleicht auch als Neurologinnen und Neurologen nicht immer so gut hin, wie wir müssten. Und das hat sich hier bei diesem Patienten gezeigt. Wir müssen besser hingucken. Und da war es ein wirklich gutes Signal, dieser Artikel, dass wir das in unsere Routineversorgung jetzt mit aufnehmen, den Patienten neuropsychologisch gut zu testen. Hm.
Dann bleibt natürlich auch diese Unzufriedenheit und sagt der Wunsch, das sollte doch anders sein. Ich will wieder mit Zahlen gut umgehen können, wie Herr Witscherek das eben sagte.
Genau, und ist er, wenn man es erkennt, kann man es auch gezielt versuchen, ergotherapeutisch oder neuropsychologisch zu behandeln. Und das hat man so ein bisschen bei diesem Patienten offensichtlich versagt und da müssen wir besser werden.
Mhm. Ich sage herzlichen Dank an Rolf Witscherek und am Telefon ist Herr Dumann aus Itzehoe. Schönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe ein großes Problem. Auf meinem linken Ohr ist immer jetzt ein Taubgefühl. Ich habe immer so einen ganz leichten Schlaganfall. Ich habe das nicht ganz, hat sich aber wieder ein bisschen regeneriert. Aber ich würde mal sehen, dass mein Ohrarzt, ob das da, ja, und dann bin ich auch noch Diabetiker. Und das weiß ich nicht, wie das da alles zusammenhängt. Das ist ja, da wollte ich mal den Professor da mal fragen, was Sie dazu sagen, was ich machen könnte.
Mein Taubheitsgefühl heißt, Sie hören nicht mehr gut oder fühlt sich das Ohr taub an?
Das machst du, wenn ich dann aufstehe, dann ich denke, was ist das denn? Da kommt auf einmal so ein Gefühl dabei, dass das immer so taub ist. Und dann halte ich das andere Ohr zu oder mache ich dann höre ich da ein bisschen. Aber das ist dann das Hören ist dann ein bisschen beeinträchtigt. Und das ist für mich nicht so gut, merke ich das relativ, ob das von Diabetiker kommt. Dann muss ich mal sehen, was und Neurologe, der müsste das auch sein. Ich habe einmal
Lassen Sie Herrn Grott noch schnell was sagen, weil die Nachrichten rücken. Ja.
Also taub ist ein extrem seltenes Symptom eines Schlaganfalls, muss man ehrlich sagen. Es könnte sein, bei Diabetikern ist es ja so, dass die kleinen Gefäße, auch die im Gehirn und auch die kleinen Gefäße der Nerven manchmal nicht so gut versorgt werden. Das ist jetzt wirklich ein ganz schweres, am Telefon zu lösendes Problem. Aber ich könnte mir schon vorstellen...
Eigentlich gar nicht.
Also eigentlich könnte ich mir schon vorstellen, dass der Diabetes da mehr eine Rolle spielt als der abgelaufene Schlaganfall.
Und möglicherweise könnte es auch sinnvoll sein, einfach einen Hals-Nasen-Ohrenarzt nochmal zusätzlich zur Rate zu ziehen, ob der eine gute Idee hat.
Und auch gucken, ist es eine wirkliche Hörstörung? Manchmal ist es eine Verständnisstörung. Ich habe viele Patienten, die sagen, ich höre nichts, aber sie verstehen manche Dinge einfach nicht. Und das könnte auch vom Schlaganfall herkommen.
Mhm. Ja, weil wir sozusagen nicht nur mit den beiden Ohren hören, sondern auch mit dem großen Illusionsorgan zwischen den Ohren.
Das Gehirn.
Mhm. Ja. Also, Herr Dumann, ich sage erstmal herzlichen Dank. Und Herr Grond hat ja schon gesagt, also wo Sie noch mal am besten noch mal nachfragen. Wir können hier auch keine Ferndiagnose oder sowas machen. Dürfen wir auch nicht machen, machen wir auch nicht. Aber der Tipp eben noch mal den Experten zu konsultieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Schlaganfall, der mühsame Weg zurück ins Leben. Das Schwerpunktthema der Sprechstunde heute mit Martin Wegelheide. Unser Studioexperte ist Professor Martin Grond, ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum Siegen. Und bevor er weitere Fragen von Ihnen beantworten wird, machen wir noch einen klitzekleinen Schlenker. Ich stelle Ihnen einen Arzt und Medizinjournalisten vor, Dirk Heimann. Der hat vor 8 Jahren einen Schlaganfall erlitten aus heiterem Himmel. Er war damals jung, sportlich, eigentlich gesund. Er hat den Schlaganfall überlebt und hat zurück ins Leben gefunden. Ich habe mit ihm über diese Zeit gesprochen, über die, wie er sagt, anstrengendste Zeit in seinem bisherigen Leben.
Das war der 6. Mai 2015. Ich hatte einen Vortrag zu halten und ich kam irgendwann zur Folie 3 und ich habe plötzlich gemerkt, ich kann meine eigenen Zahlen nicht mehr lesen. Faktisch im gleichen Moment hat meine linke Seite, also Arm und Bein, angefangen wie wild zu zucken. Ich habe angefangen zu lallen. So ging das Ganze los und binnen weniger Augenblicke bin ich im Grunde dann völlig zusammengebrochen.
Wann haben Sie geahnt, was das sein könnte, was da mit Ihnen passiert? Denn es ist ja erstmal mit Ihnen passiert, von einer Sekunde auf die andere.
Ich glaube, ich habe das währenddessen schon geahnt. Warum formuliere ich so vorsichtig? Ich habe mir ganz intensiv in die Tasche gelogen. Das heißt, ich habe wirklich versucht, mir einzureden, das ist jetzt nur ein schwerer Migräneanfall. Für mich war es irgendwie in dem Moment gerade wichtig, die Kontrolle zu behalten, nicht zuzugeben, dass ich gerade massiv bedroht bin.
Aber die körperlichen Zeichen haben ja eigentlich dagegen gesprochen, ne?
Ich konnte schon gar nicht mehr alleine laufen. Ich musste von jemandem an der Wand entlang rausgeführt werden. Ich wurde plötzlich unendlich müde und dann hat mich mein komplettes Sprachvermögen verlassen. Das heißt, ich habe nur noch im Grunde Laute rausgebracht, die hat keiner verstanden. Ich hatte die Worte glasklar im Kopf und ab dem Moment war mir eigentlich klar, das läuft jetzt richtig schief.
Glück im Unglück. Sie waren in der Nähe von einer guten Uniklinik.
Dort wurde ich dann zum Glück sehr schnell und auch sehr richtig behandelt.
Das ist ja so eine Sache, wenn man als Arzt plötzlich Patient wird. Wie haben Sie das erlebt?
Plötzlich war ich nicht der Mensch in dem Weißkittel, der da mit entsprechend geföhnten Haaren um die Ecke kommt, sondern ich war der Patient, der im unattraktiven Flügelhemd, ungeduscht, in dem Fall mit fettigen Haaren da im Bett liegt, sich nicht richtig bewegen kann, dem ständig schwindelig ist, der erbricht und den die Kolleginnen und Kollegen, so war ja meine Wahrnehmung bis zu diesem Moment, überhaupt nicht mehr als das wahrnehmen, was er eigentlich ist. Also ich habe das als wirklich eine völlig andere Wahrnehmung des Gesundheitssystems für mich selbst empfunden.
Das ist ja zu einem Zeitpunkt passiert, wo Sie sozusagen mitten aus dem Leben rausgeholt worden sind und das auch in jungen Jahren. Haben Sie das als Kränkung empfunden?
Das war natürlich eine Kränkung. Ich war 46 Jahre alt, eigentlich viel zu gesund für einen solchen schweren, lebensbedrohlichen Schlaganfall. Das habe ich schon als ein ganz großes Würfeln des Schicksals gegen mich empfunden. Ja, klar, das war auch eine Kränkung. Die Chance, das nicht zu überleben, die war zu Beginn 9-1 gegen mich. Nachher war es 50-50 mit der Behandlung. All das war mir zu dem Zeitpunkt aber gar nicht so richtig klar. Das heißt, ich lag da auch nach den Therapieverfahren, nach dem Auflösen des Gerinnsels, nach dieser Lyse, lag ich auf dieser Intensivstation und konnte mich nach wie vor nicht links richtig bewegen. Ich konnte nicht alleine stehen, ich konnte nicht alleine gehen. Mir ist das Müsli aus dem Mund gesabbert. Also mir ging es auch nach dieser Akutbehandlung richtig schlecht. Ich war insgesamt 2 Wochen in der Akutklinik, dann 2 Wochen zu Hause, dann habe ich insgesamt 3 Wochen stationäre Reha gemacht und danach nochmal 6 Wochen ambulante Reha. Erzählt sich jetzt alles so ganz schnell. Insgesamt waren es nachher knapp 8 Monate, in denen ich krank war. Und im Zeitraffer kann man sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts Anstrengenderes gemacht.
Ziele, die Sie sich selber stecken und Ziele, die Ihnen sozusagen vorgegeben werden, da liegen auch Welten dazwischen.
Ich habe mich eigentlich permanent völlig überfordert. Also hätte ich mich selbst als Arzt beobachtet, hätte ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal gelächelt in der Situation und gesagt, Mensch, komm, der muss sich mit seinem Schlaganfall noch so ein bisschen abfinden. Ich glaube, so ging es auch ganz vielen in meinem Umfeld. Trotzdem waren diese Ziele für mich wichtig. Das heißt, ich habe sie mir gesteckt, ich bin gescheitert und habe es am nächsten Tag wieder probiert. Also im Grunde ist es eine unendliche Aneinanderreihung von Scheitern und Wiederaufstehen. Mein Problem war, und das hat mich wirklich gekränkt, das hat mich verletzt, dass irgendwie jeder um mich rum mir den Eindruck vermittelt hatte, ich weiß ganz genau, was für dich, was für sie das Richtige ist. Machen Sie es mal so oder so, dann wird das schon wieder werden.
Es gibt ja wenige Menschen, die Arzt sind und gleichzeitig das Erlebnis hatten, Patient sein zu müssen. Wie hat das Ihre Rolle verändert?
Es hat meine Rolle sehr verändert. Wenn ich meinen Patienten zuhöre, glaube ich sogar positiv. Ich selber habe an meinem eigenen Beispiel ja gelernt, viele Kolleginnen und Kollegen wissen vermeintlich ganz genau, was für ihren Patienten, für ihre Patientin das Wichtigste ist. Ich habe mir angewöhnt, meine Patienten immer zu fragen, was möchten Sie denn eigentlich? Ist Ihnen das wichtig? Ist das ein Weg, den wir zusammen beschreiten wollen? Haben Sie noch eine Frage? Also ich glaube, dass meine eigene Rolle sich dadurch verändert hat, dass ich viel mehr auf das achte, was mein Gegenüber eigentlich möchte, bevor ich selber zu irgendeiner Empfehlung komme.
Wenn ein Arzt Patient wird, die Erfahrung von Dirk Heimann war das, der der Sprechstunde erzählt hat. Wir haben viele Hörerinnen und Hörerfragen bekommen. Herr Köhn hat uns gemeldet und fragt, nach dem Schlaganfall ist vor dem Schlaganfall, und hat damit Herrn Professor Gronn zitiert, was kann ich machen? Was muss ich machen, um einen zweiten Anfall zu verhindern, fragt er.
Ganz entscheidend ist, dass man die Ursache für den Schlaganfall findet. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wenn zum Beispiel die Halsschlagader eng ist und das ist die Ursache für den Schlaganfall, dann habe ich ein Wiederholungsrisiko im gleichen Jahr von 12%. Das ist ganz hoch. Wenn ich dann an der Halsschlagader diese Verengung wegmache, dann senke ich die auf 4%. Und so gibt es eben für verschiedene Ursachen verschiedene Behandlungsmethoden, wo ich dramatisch das Wiederholungsrisiko senken kann und dann tatsächlich nach dem Schlaganfall eben nicht vor dem Schlaganfall ist.
Eine Hörerin aus Berlin hat uns angerufen und berichtet, ihre Mutter ist an einem Schlaganfall gestorben. 4 Geschwister der Mutter hatten auch Schlaganfälle. Gibt es sowas wie ein genetisches Risiko und gibt es dann eine Möglichkeit, dann auch vorzubeugen?
Ja, es gibt ein gewisses genetisches Risiko, aber das hauptgenetische Risiko ist das für die entsprechenden Risikofaktoren. Also Bluthochdruck, Diabetes, möglicherweise die Neigung zu Vorflimmern. Also es werden
also es gibt nicht das Schlaganfallrisiko.
Genau, es gibt nicht das Schlaganfallgen, was man hat oder was man nicht hat. Und wenn man sowas weiß, dass es in der Familie ist, muss man erst recht darauf achten, dass man alle Maßnahmen ergreift, die vor Schlaganfall schützen. Also gesunde Lebensführung, Ernährung, regelmäßiger Sport, nicht rauchen. Also alles vermeiden, was man vermeiden kann und dann geht es eigentlich gut. Man kann das genetische Risiko, man kann das genetische Risiko tatsächlich überkompensieren. Also das funktioniert, dass man quasi, obwohl man genetisches Risiko hat, durch diese Lebensstilfaktoren unter das Risiko eines Normalen sogar kommen kann. Also es lohnt sich, das anzupacken.
Ja. Am Telefon Herr Herbst aus Münster. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Es ist schön, dass ich jetzt mal selbst zu Worte kommen kann. Ich bin leidenschaftlicher Marathonläufer, bin zwar schon im fortgeschrittenen Alter, ich werde jetzt 68, Entschuldigung, und bin dabei, mich jetzt auf den Marathon in Münster vorzubereiten. Jetzt wollte ich doch mal wissen, ich hab zwar demnächst noch einen Arzttermin, der mir vielleicht bescheinigen wird, dass ich selbst laufen darf, diese 42 Kilometer. Aber ich wollte die Gelegenheit nutzen, jetzt mal zumindest einmal die Frage zu stellen, ob nach einem Schlaganfall, der jetzt auch schon so relativ lange her ist.
Moment, Sie hatten einen Schlaganfall und wann war das?
Also ich hatte einen Schlaganfall, das war im September letzten Jahres mit einer mittelgradigen Stenose, die ist behandelt worden. Gott sei Dank, sage ich mal, auch in der Stroke Unit hier im Münster-Hildrupper Krankenhaus. Bin also relativ schnell, nachdem ich gefragt wurde, wer der Bundeskanzler ist und ich nicht wusste, wer das ist, da hat meine Frau schon dumm geguckt und dann sind wir relativ schnell ins Krankenhaus gegangen. Von daher ist die Behandlung dort auch professionell gewesen, glaube ich. Und danach habe ich noch eine Reha gemacht. Von daher ist jetzt alles so ja, einigermaßen in Ordnung, bis auf ja so Gedächtnisdinge, die fehlen mir teilweise noch.
Und Sie fragen sich halt, Marathon, geht das ja oder nicht? Herr Gorn.
Ja, genau. Also ich sage Ihnen ganz offen, viele Ärzte ziehen sich ja gerne zurück und sagen, das darf man nicht, das darf man nicht, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich gehöre irgendwie zu der anderen Sorte. Und ich sage, laufen Sie den Marathon, wenn Ihr Kardiologe sagt, Ihr Herz ist in Ordnung und schafft die Überlastung, der Neurologe hat nichts dagegen. Ich kriege immer wieder so Fragen, darf man danach fliegen oder Ähnliches?
Ja, ja.
Ach, nehmen Sie Ihr Leben wieder auf, da wo Sie standen, machen Sie weiter. Das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft.
Aber Marathon ist so anstrengend.
Ja, aber wenn das Herz wenn das Herz in Ordnung ist, dann wird er das schon schaffen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Glück.
Ich halte mich auch so in der hinteren Abteilung auf, glaube ich, diesmal.
Ja, das ist wunderbar. Ja. Nicht überambitioniert, sondern Spaß haben.
Ja, schön. Das ist schön. Vielen Dank.
Ja.
Aber ich gehe trotzdem dann nochmal zu meinem Kardiologen und der soll nochmal mir ein zweites Okay geben. Vielen Dank.
Genau. Herr Herbst, herzlichen Dank. Grüße nach Münster. Ein Hörer aus Paderborn hat uns angerufen. Er berichtet, er hatte einen Schlaganfall, beziehungsweise er berichtet von Schlaganfällen und hat eine Gesichtslähmung und Gefühlsverlust und fragt sich, kann sich sowas wieder bessern? Er hat gehört, dass sich also auch Nerven, periphere Nerven auch regenerieren können.
Naja, er wird die Gesichtslähmung nicht durch eine periphere Nervenstörung haben, sondern eben auch zentral, eine zentrale Gesichtslähmung. Man muss sagen, die zentralen Gesichtslähmungen können sich gerade im ersten halben Jahr noch ein Stück weit zurückbilden. Was länger bleibt, wird schwierig und was Gefühlsstörungen angeht, die bleiben leider häufig dann lebenslang. Da muss man ganz ehrlich sein und auch nichts Falsches hoffen. Da wird man leider lernen müssen, damit umzugehen, wenn es schmerzhafte Sensibilitäts-, also Gefühlsstörungen sind. Da kann man eventuell was tun. Aber das reine
was tun heißt
Medikamente. Ja, wenn man bedient sich da der Medikamente, die man aus der Epilepsie kennt, interessanterweise, mit denen dämpft man die Schmerzweiterleitung zum Gehirn. Das ist ganz hilfreich.
Mhm. Am Telefon Joachim Reiter aus Überlingen. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Winkelheide. Ich habe eine Frage an Herrn Grund. Und zwar hatte ich eine relativ seltene Art von Schlaganfall, nämlich im Rückenmark oben, Halswirbelsäule, im Halswirbelkörper 2 bis 4, also Arteria spinalis anterior Syndrom nennt sich das auf Deutsch.
Auf Deutsch ist gut.
Genau, also einfach eine Verengung von der Arterie, die im Rückenmark vorne verläuft. Und dadurch habe ich jetzt praktisch den rechten Arm, eine Hemiparese, also ich kann den Bizeps nicht mehr richtig benutzen und auch den Arm nicht nach außen geben. Und insbesondere, was sehr merkwürdig ist, ich kann also eine Linie durch meinen Körper von oben bis unten machen, auf der ganzen linken Seite Empfindungsstörungen. Und das ist ein bisschen wirklich sehr unangenehm. Ansonsten habe ich mich ganz gut wieder zurückgekämpft ins Leben, dank meiner geduldigen Frau und Freunde. Also ich gehe jetzt wieder, spiele wieder Horn, das kann man ja mit der linken Hand machen im Orchester. Segle, gehe Radfahren und koche und gebe Nachhilfe in Zellbiologie an der Uni Konstanz. Das sieht ganz gut, aber ich weiß nicht, wie ich diese Schmerzen wegkriegen soll beim Gehen, beim Stehen, beim Radfahren. Das ist irgendwie ganz furchtbar. Mit dem Arm kann ich gut zurechtkommen.
Ja, dieses spinales Anterior-Syndrom ist sozusagen leider ein...
Können Sie mal erzählen, was da passiert?
Genau wie er gesagt hat, das ist eine Rückenmarksarterie, die da zugeht und dann geht ein ganz bestimmter Querschnittsteil des Rückenmarks unter. Da ist also der Schlaganfall nicht im Gehirn, sondern im Rückenmark, sind manchmal schwer zu erkennen, haben dieses klassische, wie Sie sagen, wie mit dem Lineal gezogene Halbseitenstörung, was die Sensibilität angeht. Da muss man sagen, das Blöde ist, das ist kaum zu rehabilitieren, das ist schmerzhaft und da habe ich gerade schon so ein bisschen drauf angespielt. Ja. Haben Sie es mal mit Antiepileptika versucht? Gabapentin, Pregabalin?
Genau, Duloxetin und Gabapentin nehme ich momentan. Ja. Allerdings relativ niedrig. Ich weiß nicht, wie hoch man da gehen kann.
Wie viel nehmen Sie von dem Gabapentin?
Also Gabapentin nehme ich 3 am Tag.
3x 100 oder 3x 200, 300, 400?
Nee, 3x 100.
Das ist, ich sage mal, Babydosis. Also damit fange ich gar nicht an. Gehen Sie, wenn Sie es brauchen, gehen Sie deutlich höher.
Ja, okay, dann mache ich das mal,
ja.
Weil das wäre super. Also die Schmerzen sind unerträglich.
3x 400 ist gar nichts zum Beispiel auch. Da können Sie gefahrlos so anfangen.
Ach, das finde ich toll. Super, vielen Dank.
Also nochmal zum Arzt gehen.
Nochmal zum Arzt gehen, genau.
Ja, genau.
Ja, okay.
Danke sehr.
Ja, Joachim Reiter war das aus Überlingen. Herzlichen Dank, Herr Reiter. Und ein Hörer aus Bonn berichtet, hatte vor 10 Jahren ersten Schlaganfall, die linke Seite ist gelähmt. Und er fragt auch nochmal, weil er Schmerzen hat, was da helfen kann.
Ja, das ist diese Mischung, das war gerade beim letzten Hörer ganz gut angesprochen, ist eine Mischung häufig aus Antiepileptika und Antidepressiva. Dann könnte man denken, mein Gott, ich bin doch weder depressiv noch Epileptiker. Aber das eine ist eben diese Übererregbarkeit der Nerven, die die Schmerzen machen, die man mit den Antiepileptika dämpft. Und die Antidepressiva senken das Schmerzempfinden im Gehirn. Und dann greifen sie quasi diesen Nervenschmerz von zwei Seiten an und können dadurch erfolgreich sein.
Okay. Stiller Herzinfarkt, das kennt man ja. Aber gibt es auch sowas wie einen stillen Schlaganfall? Also ein Hörer berichtet, dass bei ihm durch Zufall eigentlich bei einem MRT des Gehirns Spuren von zwei stummen Schlaganfällen festgestellt worden sind. Und er macht sich Sorge, dass jetzt sozusagen akuter kommen könnte.
Das ist absolut berechtigt. Ein stummer Schlaganfall, den kann man ja nicht merken, sonst wäre er nicht stumm. Und der ist genauso ernst zu nehmen wie ein Schlaganfall, den man gespürt hat. Das heißt, hier ist eine Ursachenabklärung mit Langzeit-EKG, mit Herzultraschall, mit einem Ultraschall der hirnversorgenden Arterien dringend erforderlich. Und dann muss man die Maßnahmen ergreifen zur Abwehr eines dann noch möglicherweise kommenden Schlaganfalls. Und das kann man ja sehr effektiv verhindern.
Mhm. Frau Schröder aus Berlin weist darauf hin, dass man nicht immer direkt erkennt, dass es sich um einen Schlaganfall handelt. Also ihr ist es so ergangen. Sie sagte, sie hatte erst starken Schwindel, dann Doppelbilder, ist zum Augenarzt gegangen, aber nicht zum Neurologen geschickt worden. Und die Doppelbilder sind dann irgendwann verschwunden. Aber sie sagte so, Achtung, wenn sowas passiert, aufpassen und auch immer mal wirklich Neurologen fragen oder direkt in die Klinik gehen. Ne?
Ich mache mich immer damit unbeliebt, dass ich sage, alles, was unklar ist, braucht einen Neurologen. Und das ist in so einem Fall so. Wenn man nicht so richtig weiß, wo man es zuordnen kann, dann lieber einmal zu viel eben in die Notaufnahme der Krankenhäuser, die eine Neurologie und eine Stroke Unit haben.
Mhm. Am Telefon Werner Müller aus Frankfurt. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Werner Müller aus Frankfurt. Ich rufe an, vor Angst, einen Schlaganfall zu bekommen. Ich habe schon 2 Jahre ununterbrochen Schwindel. Der Durchschnittswert ist 150 zu 180.
Mein Blutdruck,
ganz,
oder?
Ganz seltene Tage, wo ich mal bei 130 bin. Vielleicht 3 Stück im Monat. Ansonsten verletze ich mich dadurch, dass ich so viel Schwindel habe in der eigenen Wohnung. Da fällt mir dann mal ein Möbelstück auf den Rücken. Das eine oder andere. Die Ärzte sagen überwiegend, ja, sie haben wahrscheinlich zu wenig getrunken. Und der andere sagt dann, ja, sie haben wahrscheinlich die falsche Medikation. Sie nehmen ihre Medikamente, geben sie die lieber im Pflegedienst. Lauter so ein Zeug höre ich da. Hm. Aber kaum richtige Hilfe.
Ist denn der Schwindel?
Zusätzlich Parkinson bin ich auch noch Patient.
Ist denn der Schwindel mal vom Neurologen abgeklärt worden? Man unterscheidet ja so einen unsystematischen Schwindel, wo man so etwas hin und her schwankt, von einem Drehschwindel. Und man muss dazu sagen, als Schlaganfallsymptom ist Schwindel sehr selten. Wir hatten zwar gerade so einen Fall, aber die Angst, wenn man so eine Art Dauerschwindel hat, einen Schlaganfall zu kriegen, ist erstmal unberechtigt. Wenn es ein Attackenschwindel ist, der vorher noch nie so da war, dann vielleicht. Aber Sie sollten Ihren Schwindel mal neurologisch abklären lassen. Es gibt ja auch Schwindelambulanzen, in die man gehen kann. Da muss ein Spezialist mal drauf gucken und nicht der Hals-Nasen-Ohrenarzt, sondern der Neurologe.
Hm. Ja, das werde ich schnellstmöglich in Erwägung ziehen.
Hm. Ja.
Was mich halt ärgert, diese Arroganz von manchen Ärzten, einfach lapidar zu sagen, mit ihren 72 Jahren kann ja passieren, dass sie mal irgendwelchen Schwindel haben, aber normalerweise passiert ihnen dann nichts. Da sage ich, ja, ich bin schon etliche Male gefallen. Ja. Ich habe schon etliche blaue Flecken. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich traue mich kaum, aus dem Haus zu gehen.
Da ist Arroganz fehl am Platz, haben Sie völlig recht.
Mhm. Werner Müller,
das Gespräch wird immer darauf verlegt, dass ich doch eine Darmspiegelung machen soll. Das ist dann der Punkt, wo die Ärzte dann mich versuchen.
Na, das ist dann eine andere Baustelle. Aber erstmal greifen Sie den Hinweis von Herrn Professor Grond auf, dass Sie nochmals von neurologisch abklären lassen, woher der Schwindel kommt. Werner Müller aus Frankfurt war das. Herzlichen Dank für Ihren Anruf und alles Gute. Eine Hörerin hat uns gemailt und fragt, wie unterscheidet man denn Sprachstörungen nach einem Schlaganfall von Stottern?
Also wenn
das jemand, sind schon grundlegend Unterschiede.
Ja, also wenn jemand vorher nicht gestottert hat und nach dem Schlaganfall stottert, dann wird es auch eine Form der Aphasie, der Sprachstörung sein, die man am Schlaganfall haben kann. Man unterscheidet unterschiedliche Formen von dieser Aphasie, der Sprachstörung. Manche verstehen nicht, was gesprochen wird, können aber selber Worte formen. Manche verstehen nicht, was gesprochen wird, aber können Worte dann eben nicht mehr formen. Da gibt es ganz viele Unterschiede, aber wenn es nach dem Schlaganfall auftritt, ist es eine Form der Aphasie. Auch das gehört neurologisch zugeordnet.
Also der Zeitpunkt ist entscheidend.
Ja.
Sozusagen. Eine Hörerin merkt an, als Patient kommt man schnell aus dem Krankenhaus, aber wie geht es dann weiter? Es gibt keine Rezepte, keine Arzttermine, keine Physiotherapie. Das sei zumindest die Realität für gesetzlich Versicherte. Wie kann man da Abhilfe schaffen?
Also wir bemühen uns, und das sollten alles Druckunits tun, den Patienten schon ein Nachsorgekonzept zu planen. Dafür haben wir die Sozialarbeiter auf der Stroke Unit, die dann für jeden Patienten, sei es eine ambulante Reha oder eine stationäre Reha, organisieren. Das sollte idealerweise aus dem Krankenhaus heraus organisiert sein, und das geht auch, und das machen wir jeden Tag.
Eine Hörerin berichtet, es wurde vor kurzer Zeit ein Plaque festgestellt. Wie kann man das behandeln? Blutdruckmittel nimmt sie, Cholesterin ist zu hoch, das Schlaganfallrisiko, ob es das innerhalb der Familie erhöht ist, das ist nicht bekannt. Also vermutlich nicht.
Ja, ein Plaque ist ja ein Hinweis, das ist eine Ablagerung an einem Gefäß, ein Hinweis darauf, dass man eine Arteriosklerose hat, und dann hat man einen Plaque nicht nur an der Stelle, wo man ihn gefunden hat, sondern noch mehr im Körper. Und da heißt es, das ganze Potpourri sozusagen zu ziehen, was man hat, um sich Gefäß gesund zu halten. Und da sprachen wir drüber, Cholesterin muss dann runter, die Ernährung muss sich ändern, die Bewegung muss sich ändern. Also machen Sie alles, um Gefäßgesundheit zu erhalten und zu bekommen. Dann können Sie extrem viel vermeiden.
Wir haben noch einen Hörer aus Münster. Schönen guten Morgen.
Bin ich am Apparat?
Ja, Sie sind am Apparat. Ich kann Ihren Namen nicht so ganz genau, Herr Rieber.
Fieber, ne? Wie die erhöhte Körpertemperatur.
Ah, okay. Schönen guten Morgen.
Ja, ich hatte 1969, kurz vor meiner Knieoperation, eine vertebrale Dissektion gehabt. Und dann auch einen Schlaganfall. Weil sich die Gewebeschichten von außen.
Wir reden von 69 des letzten Jahrhunderts.
Also, 69, nein, nicht von 869. Und 1969.
Nein, schon klar. Ja,
nur ja. Das Problem ist, ich habe nach wie vor von diesem Schlaganfall, ist eigentlich, was die Gewebeschichten betraf, nichts mehr. Nach 10 Monaten war sie eigentlich nicht mehr erkennbar von der gesunden. Aber ich habe durch den Blutdruckanstieg damals ein Problem, dass ich einen Hirnstamminfarkt hatte. Und dass mein Hirnstamm einen schwarzen Fleck hat. Man sagte auch schwarzes Loch, aber nun gut, perforiert ist es nicht. Aber dass ich da doch hin und wieder eben Ausnahmen, Ausfallerscheinungen ist übertrieben, aber Erscheinungen habe, die doch ein bisschen Befindlichkeitsstörungen verursachen.
Ja, das ist die Dissektion ist eine Sonderform der Schlaganfallursachen bei jungen Menschen. Da reißt ein Gefäß ein. Aus welchen Gründen weiß man nicht genau. Wahrscheinlich war das Gefäß an der Stelle nicht so richtig gut textiert. Und dann kommt es, weil das Gefäß sich so ein bisschen einrollt, zu einem Verschluss dieses Gefäßes, was in der Regel aber nicht wiederkommt und was nicht zu den klassischen Schlaganfallrisikofaktoren gehört. Also das hat man Gott sei Dank, wenn man jung ist, einmal im Leben nie wieder. Und natürlich, was im Stammhirn oder im Hirnstamm da kaputt ist, das macht einem möglicherweise ein Leben lang mehr oder weniger stark Sorgen. Aber Sie haben es ja offensichtlich gut kompensiert und sind gut aus dem jugendlichen Schlaganfall rausgekommen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Fieber aus Münster. Und eine ganz kurze Frage, noch vielleicht auch gibt es auch eine kurze Antwort. Ein Hörer aus Köln fragt, er hatte zwei große, einen kleinen Schlaganfall und möchte wissen, kann er in die Sauna gehen, ohne sich zu gefährden?
Ja, kann er. Kurze Antwort.
Ja.
Viel trinken danach, wichtig.
Warum?
Ja, weil wenn Sie Flüssigkeitsdefizit haben, kann die Mikrozirkulation, also die kleinen Gefäße im Gehirn, ein bisschen unterversorgt werden, wenn das Blut zu dick ist. Aber sonst kann das tun.
Und die Hitze macht eher die Gefäße weit?
die peripheren Gefäße weiter, aber dann versackt möglicherweise etwas Blut aus dem Gehirn. Also es muss ja nicht 110 Grad sein, wenn es sowas überhaupt gibt. Gibt ja auch Biosauna oder was dazwischen.
Okay, Schlaganfall, der mühsame Weg zurück ins Leben. Das war heute Thema in der Sprechstunde. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, die uns gemeldet haben. Dank an unseren Studioexperten, Professor Martin Grond, ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen. Herr Grond, schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war die Sprechstunde mit Martin Winkelhalde. Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.